Heute zu Gast Konzertveranstalter, Legende, Gründer und Geschäftsführer von FKP Scorpio, Volkert Koopmans.
Das Booking ist schon sehr wichtig. Also man muss schon die richtigen Acts haben, sonst hat man auch beim etablierten Festival schnell einen Einbruch. Aber was natürlich wachsen muss, ist das Ganze drumherum. Der Komfort muss immer besser werden und die Leute haben eben mittlerweile hohe Erwartungen und das werden wir auch erfüllen müssen in der Zukunft. Das klassische Matsch-Festival wird es, glaube ich, in ein paar Jahren nicht mehr geben. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich hoffe zwar nicht, aber vielleicht ein kleines bisschen mehr als sonst war ich nochmal persönlich neugierig und mit Leidenschaft dabei, bin ich ja eigentlich immer, aber hier ging es ja wirklich um ein Thema, nämlich Festivals, bei dem wir auch mit OMR recht nah dran sind, auch wenn wir keine Musikfestivals machen, so wie der Volkert, der ist da einer der größten Veranstalter in Europa mit zum Beispiel Hurricane, mit Southside, mit verschiedensten Festivals quer durch Europa. Außerdem macht er so Sachen wie die Europa-Tournee von den Rolling Stones oder von Ed Sheeran, hat natürlich extrem viel zu erzählen. Die meisten werden wahrscheinlich FKP Scorpio kennen von den Tickets, die sie für die einzelnen Veranstaltungen schon mal gekauft haben. Und wir haben dann gesprochen darüber, wie sich die Festivalwelt in den nächsten Jahren wohl entwickeln könnte, generell, wie so Live-Events sich entwickeln könnten, ob es so ist, dass die Mittelklasse und die kleineren Clubs vielleicht wegbrechen und nur noch die großen Stadientourneen und Hallenshows existieren, wie die Digitalisierung sich auswirkt, wie es außerdem kommt, dass er neben bekannten Künstlern auch mittlerweile Sachen wie Paw Patrol oder Ähnliches produziert und auf die Bühne packt. Also, die Berufslebensgeschichte von Volkert Koopmans ist sehr reichhaltig. Am Ende spielen auch noch Rinder, also die Tiere, eine große Rolle. Auf geht's! Beziehungsweise vorab doch noch ein kurzer Disclaimer. Und zwar wollte ich gerne offenlegen, dass ich den Volkert auch deswegen kenne, weil ich seit anderthalb Jahren Mitglied des Aufsichtsrats sein darf bei der CTS Eventim, also dem Unternehmen, zu dem seit vielen Jahren schon, kommt am Podcast gleich raus, die FKP Scorpio, also die Firma von Volkert, mehrheitlich gehört. Andererseits, ohne die Nähe zu Eventim wäre mir der Volkert vielleicht in der Form gar nicht so sehr aufgefallen, denn er ist generell extrem zurückhaltend und tritt nicht viel in Medien auf. Umso mehr freue ich mich, dass jetzt geklappt hat. Auf geht's! Moin.
Moin.
Du bist nicht so der gesprächige Typ eigentlich, ne?
Nee, eigentlich nicht. Also ich, mein Job ist halt auch hinter der Bühne zu sein und nicht auf der Bühne.
Aber wenn man sich so die Geschichte von dir jetzt mal ganz so schnappschussartig anguckt, da hast du 1990 angefangen, die heutige Firma zu gründen.
Genau.
Und mittlerweile seid ihr ja dafür, dass du sie auch alleine ohne Investoren aufgebaut hast, lange Jahre.
Ja, ich meine, gut, ich habe ja schon, also grundsätzlich, ich habe ja schon 81 angefangen mit Konzerten.
Als 17-Jähriger in der Schule.
Genau, ja, das war so Jugendhausarbeit. Damals gab es noch selbstverwaltete Jugendhäuser, was letztendlich hieß, dass die Gemeinde uns irgendein Haus gegeben hat, was nicht mehr bewohnt war. In dem Fall war es ein Bahnwärterhäuschen. Und hat uns, glaube ich, 2000 D-Mark oder so im Jahr dann zugesagt als Zuschuss sozusagen. Und wir haben dann dort eben dieses Haus renoviert und haben uns dort wohlgefühlt und haben dann eben später angefangen, auch Partys zu machen und irgendwann dann eben auch Konzerte. So. Und das hat sich eigentlich ein bisschen fortgesetzt. Ich bin dann umgezogen, eine Stadt weiter, also nicht so viel. Aber für mich war das dann schon irgendwie, bin zu Hause ausgezogen und dort gab es auch ein Jugendhaus, das war dann schon ein bisschen größer und das hat dann auch schon im Sommer mal eine Open-Air-Veranstaltung gemacht und da habe ich mich dann auch so ein bisschen eingeklinkt, habe im ersten Jahr war ich als Besucher da, im zweiten Jahr habe ich dann so mich um Parkmöglichkeiten gekümmert und Autos eingewiesen und Tickets verkauft und so. Im dritten Jahr habe ich dann ein bisschen mehr gemacht und im vierten Jahr habe ich dann das Programm gebucht. So. Insofern hat man natürlich darüber sehr viele Kontakte eingesammelt und das Programm war auch nicht so gut, war eher nach meinem Geschmack und hat nicht so viele Leute gezogen, aber so lernt man halt. Also insofern, das war jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich.
Das war alles noch in Ostfriesland?
Das war alles in Ostfriesland, ja, wo ich herkomme.
Vom Bauernhof eigentlich?
Genau, also meine Eltern waren Landwirte und ich kam aus der Landwirtschaft, aber ich habe irgendwann mit 15, 16 beschlossen, da gab es so einen sehr harten Winter 1978, da habe ich irgendwie nur Schnee und Mist geschaufelt den ganzen Winter und habe dann beschlossen, dass ich nicht Landwirt werde.
Und dann bist du immer nach Hamburg gezogen?
Ja, das hat ein bisschen gedauert. Also ich habe in Ostfriesland dann auch noch ein paar Runden gedreht. Ich habe auch dort schon eine Konzertagentur gehabt und habe auch ein paar Bands schon vermittelt, aber meistens nicht exklusiv, sondern einfach nur, dass Bands mich angerufen haben, die schon beim Festival gespielt haben, haben gesagt, ja, wir spielen in Oldenburg am Freitag den und den Tag und kannst du uns nicht am Samstag auch eine Show besorgen, weil aus Trier hochzufahren lohnt sich sonst nicht und so weiter. Und das habe ich dann gemacht. Das hat sich natürlich alles nicht so sehr gerechnet, aber was gut war eben, dass ich sehr viel dadurch gelernt habe und habe dann auch für die Nordseehalle in Emmen habe ich irgendwie Plakate geklebt und habe irgendwie Aufbauhelfer gespielt und Security und alles, was es so gab. So. Und das hat den Vorteil gehabt, dass ich mir eine Wohnung und ein Auto leisten konnte, aber ansonsten habe ich eigentlich kein Geld verdient. So. Und das habe ich dann auch irgendwann auch aufgegeben, weil das eigentlich nicht gerechnet hat. Und habe dann einen Job gesucht, wollte auch parallel war ich eigentlich am Studieren. Ich habe irgendwie angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren, aber das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und hatte vorher schon Ausbildung gemacht als Industriekaufmann und habe dann das Abi nachgeholt, habe also fürs Abi auch etwas länger gebraucht, weil ich eigentlich mich nur mit Musik und Konzerten beschäftigt habe. Und dann habe ich angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren, aber das war irgendwie für mich nicht zielführend und hab dann einen Job bekommen hier in der Großen Freiheit in Hamburg.
Das ist eine berühmte Location, das ist ein legendärer Ort.
Ja, war schon. Vor allen Dingen war das eigentlich ganz lustig, weil, was heißt ganz lustig? Erstmal war es für mich nicht lustig, weil ich habe ja damals schon auch vorher Bands vermittelt und auch an die Große Freiheit. Und ich hatte aber nicht exklusive Verträge mit den Bands. Das heißt, diese Bands oder Künstler wurden auch über andere Agenturen gebucht und haben sich immer so das Beste rausgesucht. So, wenn der eine mehr Geld bot, dann sind sie ja zu dem einen gegangen und naja, und das ist mir auch passiert. Und dann habe ich eben, hatte ich eine Band gebucht hier in der Großen Freiheit und dann musste ich aber diese Show absagen, weil die Band sich entschlossen hatte, woanders zu spielen. Und das lief natürlich, damals gab es auch keine E-Mail, kein Fax. Es war natürlich alles per Telefon mündlich. Das heißt, es gab keine konkreten schriftlichen Abmachungen. Und dann habe ich der Großen Freiheit oder dem Booker der Großen Freiheit sagen müssen, tut mir leid, das Konzert kann leider nicht stattfinden, ich muss dir leider absagen. Und der war dann sehr sauer. Ich habe ihm verschiedene Ersatzbands angeboten, aber das wollte er alles nicht. Und er war sehr sauer und hat dann gesagt, ich würde in Norddeutschland nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen. Das Lustige war, dass ich 3 Monate später seinen Job hatte, insofern. Aber ja, das ist so geht das halt. Also,
und hast du ein paar Jahre lang dann sozusagen Programmplan und Booking gemacht für die Große Freiheit?
Genau. Nicht nur für die Große Freiheit, weil da gab es auch für das Docks und dann gab es eben auch noch ein paar Läden auf dem Land in Schleswig-Holstein, gab noch in Bad Segeberg den Lindenhof und dann gab es noch den Baumgarten in Bistensee und die Traumfabrik in Kiel. Und die habe ich mit Programm versorgt, sozusagen. Die meisten von den Läden haben nur Freitag-Samstag-Programm gemacht. Hier in Hamburg war es natürlich anders. Da gab es eben einmal das Wochenendprogramm und dann in der Woche haben wir das, bei uns nannten wir das dann Sonderkonzerte, aber das waren eigentlich reguläre Konzerte, sozusagen.
Mhm. Ja. Und das war dann schon selbstständig dann irgendwie? Oder?
Nein, das war noch unter der Ägide von der Großen Freiheit. Ich habe da als Angestellter gearbeitet, 4 Jahre lang. Und habe dadurch eben viele Kontakte eingesammelt.
Und dann aber irgendwann entschieden, jetzt mache ich
das. Ja, es war ein bisschen so, dass die jedes Mal, wenn irgendwas renoviert werden musste und kein Geld da war, dann war ich der Erste, der nicht bezahlt wurde oder wo der zu lange auf mein Geld warten musste. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich mache das nicht mehr und habe dann aufgehört. Und habe mich dann bei verschiedenen Konzertveranstaltern beworben und das hat aber leider nicht geklappt. So. Und die haben sich das alles angehört, aber haben letztendlich immer gesagt, nee, das wird mit uns nichts und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mich selbstständig.
Und was war dann deine erste sozusagen Band oder deine erste
Festival? Na, die erste größere Tour war, glaube ich, Anne Clark. Die spielt immer noch. Das war auch sehr erfolgreich. Also sehr erfolgreich. Damals reden über irgendwie 1500er Kapazitäten und wir haben, glaube ich, 10, 15 Shows gemacht und das war schon sehr gut.
Und die hat dir vertraut? Wie kanntest du über die Künstlerin?
Ich kannte den Manager. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Kontakt bekommen habe. Ich kannte den Agenten, genau. Und der hat mir dann irgendwie gesagt, hier, Anne Clark, die hat lange nicht getourt. Die hatte auch damals lange nicht getourt. Die hat so ein paar Elektro-Hits. Wollte wieder auf Tour gehen mit einer neuen Band. Und wir haben das angeboten und das hat geklappt. So. Und ansonsten, ja, das war sehr erfolgreich. Und da hatten wir auch ein bisschen Spielgeld sozusagen, um eben weiterzumachen. Und das war aber natürlich nicht die ganze Zeit so. Die ersten Jahre haben wir natürlich sehr viel gekrebst, muss man schon so sagen.
Also du hast dich aber darum bemüht, dass man dazu bekommen.
Genau. Man bekommt das, was übrig bleibt. Weil als No-Name hat man ja eigentlich nicht so viel zu melden und der Kuchen war verteilt. Es gab viele große Agenturen, Mama Konzerts, Marek Lieberberg, etc. etc. Da gab es eigentlich nicht so viel zu holen. Ich habe teilweise für andere deutsche Agenturen dann als örtlicher Veranstalter hier in Hamburg gearbeitet. Und teilweise haben wir eben auch Tourneen gemacht, aber meistens waren das dann eben so Künstler, so Reggae-Künstler, die nicht so beliebt waren, also weil es mit Reggae-Künstlern zu arbeiten ist manchmal gar nicht so einfach. Die sind doch sehr, wie soll ich sagen, individuell manchmal. Und
aber das Berufsprofil, würde man sagen, war Promoter.
Genau, Tourneeveranstalter, ja, örtlicher Veranstalter.
Na, das
ja,
heißt, du hast dann irgendwie nach den 4 Jahren große Freiheit, ein paar Jahre des harten Rumkrebsens, der kleinen Touren, kleinen Überbleibsel.
Das muss man, glaube ich, machen. Ich hätte jetzt auch nicht das Kapital gehabt, um größer einzusteigen. Insofern, das kommt ja dazu.
Das ist alles organisch
gewachsen. Ich habe mit einer Assistentin angefangen. Und das hat eben auch ein paar Jahre gedauert, bis wir dann so ein bisschen den Dreh bekommen haben. Und
was war denn so der Durchbruch? Oder was
war der
so?
Durchbruch war dann das Hurricane Festival.
Das hast du dir selber ausgedacht?
Ja, das hatte ich mir ausgedacht. Ich habe halt schon nach ein paar Jahren irgendwie gesagt, okay, es muss irgendwas passieren, damit ich weiterkomme, so damit ich nicht irgendwie auf dem Stillstand bleibe. Und ich habe auch ein paar kleinere Festivals gemacht, irgendwie dann so mal mit 3.000 Leuten, mal mit 7.000 Leuten oder so, aber das war noch nicht so richtig interessant und auch meistens war es Eintagesfestivals. Und die Festivallandschaft war ja sehr übersichtlich damals. Es gab eigentlich nur Rock am Ring und Rock im Park und damals noch das Bizarre Festivals als ich sag jetzt mal relevante Festivals. Es gab sicherlich noch ein paar mehr, aber es war sehr übersichtlich noch. Und hier im Norden gab es eben kein großes Festival. Und in Schesel hatten ja schon Festivals stattgefunden. Ich glaube eins 1972, dann gab es glaube ich eins 1977, das ist abgebrannt. Da gab es viele Geschichten drüber. Da ist der Veranstalter mit dem Geld durchgebrannt und die Bands kamen nicht und da ist sehr viel in Flammen aufgegangen. Insofern war das auch sehr schwer, dieses Gelände zu bekommen, 20 Jahre später. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen oder ich habe es irgendwie hinbekommen.
Mit der Gemeinde da dann geredet und so?
Ja, die Gemeinde. Es gab einen Bauunternehmer, der war mir sehr wohlgesonnen. Willi Wahlers, und der hat mir immer überall geholfen, hat mit den Landwirten gesprochen etc. Und der hat so ein bisschen so seine Hand für mich ins Feuer gelegt und das hat mir sehr geholfen. So, und wir haben am Wochenende haben wir 20.000 Leute geschafft, was natürlich für ein erstes Festival schon sehr gut war. So.
Was hat das gekostet damals, Eintritt?
Ich glaube 59 D-Mark Eintritt für 3 Tage. Ja. Also es war jetzt nicht teuer. Und wir hatten auch kalkuliert, dass wir 12.000 brauchen. Aber wir haben dann leider bei 20.000 auch nichts übrig gehabt. So, weil es ein bisschen aus der Hand gelaufen ist. Und weil wir natürlich auch überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich hatten. Ein 3-Tage-Festival ist dann doch eben wesentlich aufwendiger wie ein 1-Tage-Festival. Mhm. Und es sind viele, viele, viele Kosten angefallen, die wir zunächst überhaupt nicht kalkuliert haben.
Und das erste Hurricane war 98 dann?
War 97, genau.
Weißt du noch, welcher Headliner war damals so?
Ja, es war NXS war ein Headliner und Rammstein.
Ui, wow, okay.
Ja, Rammstein hatten wir nicht als Headliner gebucht. Und nach meiner Meinung, wenn ich mich recht erinnere, hat Jamiroquai als Headliner abgesagt damals. Okay. Und dann ist im Prinzip Rammstein aufgerückt. Und das war eben auch genau die Zeit, wo Rammstein sehr schnell sehr groß geworden ist. Das hat dann funktioniert.
Und du kannst dann Auch die alle damals persönlich, also sowohl den Michael, glaube ich, hieß er von NHS, ne?
Nein, ich kannte nicht alle persönlich, nein. Ich meine, das ist ja immer noch nicht so. Ich kenne bestimmte Musiker, kenne ich sehr gut, aber mit vielen anderen habe ich nicht direkt.
Rammstein zum Beispiel, war das, gab es eine persönliche Beziehung?
Nein, weil das hat damals, ich hatte drei Partner bei dem Festival zu dem Zeitpunkt, die jetzt aber alle schon nicht mehr dabei sind. Die sind alle, haben sich alle schon verabschiedet sozusagen, oder ich habe die irgendwann herausgekauft, und einer der Partner hat Rammstein betreut.
Ah.
So, und insofern hatte ich da keinen, ich glaube, die wissen, wer ich bin, und ich weiß, wer die sind, aber ich habe jetzt keinen persönlichen Kontakt.
Aber im Nachhinein natürlich ein gutes Näschen. Also wenn man es aus heutiger Sicht guckt, dann war das ja,
ja,
das heute noch mal ein paar mehr Besucher bekommen.
Genau. Das war, ich meine, das ist ja, damals war es ja sowieso so, dass wir wurden ja letztlich verglichen mit Rock am Ring und Rock im Park. Und Rock am Ring und Rock im Park waren doch noch sehr, sehr alt gebucht. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit jetzt auch geändert. Aber zu dem Zeitpunkt haben dort eben, ich sag jetzt mal, Bryan Adams und Sting gespielt, während wir dann eher auf die Beastie Boys und die Red Hot Chili Peppers und Blur und so weiter gegangen sind. Unser Programm war eben doch wesentlich jünger.
Wie groß ist es mittlerweile geworden, also Hurricane?
Jetzt ist ein Hurricane ist jetzt bei 80.000 Besuchern. Ach so.
Also damit ja schon eines der größten deutschen.
Ja, zusammen mit Rock am Ring, würde ich sagen, so ist es. Also Rock am Ring ist, glaube ich, ein bisschen größer noch von der Kapazität. Die können halt noch ein paar mehr Leute unterbringen. Es liegt natürlich immer daran, wie viel Gelände hat man und was kann man da unterbringen, aber Hurricane hat dann schon über die Jahre ist es schon immer gestiegen, die Kapazität, ja.
Und was ist das denn für ein Business Case? Also 80.000 Besucher in Chesel, ist das dann, reden wir von 20 Millionen Umsatz so insgesamt?
Ja, 20 nicht, aber wir reden was irgendwo zwischen 10 und 15 Millionen Umsatz, ja.
Okay. Und da bist du dann so Schritt für Schritt über die Jahre reingewachsen.
Genau.
Also am Ende ist ja jedes Festival dann ein Startup für sich. Also dann würde man heute sagen. Also
so könnte man sagen, ja. Wir haben dann, als ich dann irgendwie gesehen habe, dass es funktioniert, haben wir natürlich das auch eben erweitert. Hatten dann parallel das Southside Festival in 99, haben aber parallel auch schon, wir haben im Osten schon was gemacht, das Highfield Festival, haben dann das Mera Luna Festival gemacht. Das war damals noch das Zillow Festival, war damals ein Gothic Festival. Mit einer Zeitung, die Zillow hieß, die auch aus dem Gothic-Bereich kam. Und als dann der Festivalmarkt funktionierte, dann ist natürlich die Firma auch explodiert. So.
Ja. Heutzutage habt ihr wie viele Leute?
Ich weiß es nicht genau, aber so um die 300 würde ich sagen.
300 Leute, wenn man googelt, 2019 hat er ungefähr 140 Millionen Umsatz, sagt Wikipedia.
Ja, es ist auf jeden Fall, ja, es ist mehr. Also ich würde sagen, dass es mittlerweile auch so 250 Millionen sind in der Richtung, ja.
Okay. Habt ihr auch viele Festivals zugekauft über die Jahre?
Wir haben nicht so viel zugekauft. Zugekauft haben wir, glaube ich, in Deutschland nur das Deichbrand-Festival, aber wir haben sehr viel gegründet in das Greenfield Festival in der Schweiz, das Best Kept Secret in Holland. Wir sind dann ja nach und nach auch über die Grenzen gegangen. Also wir haben immer festgestellt, dass wenn der Markt hier in Deutschland zu klein war, dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt, in welche Richtung gehe ich jetzt? Und habe auch diese Entwicklung mit Live Nation gesehen. Live Nation ist ein amerikanischer Konzern, macht weltweit Tourneen. Und habe dann auch gesehen, dass man Künstlern auch eben etwas mehr bieten muss als nur Deutschland. So. Deswegen haben wir eben auch versucht, Europa, oder nicht nur versucht, sondern haben jetzt eben 10 Büros in verschiedenen europäischen Ländern, aber hauptsächlich die wichtigsten Länder, die wichtigsten sind Skandinavien, Holland, Belgien und UK. Österreich, Schweiz, sodass wir im Prinzip auch Europa-Tourneen anbieten können.
Aber das heißt, du bist ja irgendwie. Irgendwann hast du dann zumindest einen Teil der Firma verkauft, aber ganz lange Bootstrap gewachsen. Das ist ja schon gigantisch.
Ja,
also ich meine, wir reden jetzt von, sagst du gerade, einer Viertelmilliarde Umsatz.
Genau.
Aus organischem überwiegend erzeugt. Das ist ja schon unternehmerisch eine Wahnsinnsleistung. Wo kommt denn die Motivation her? Also man könnte ja auch sagen, nach 10 Festivals, das reicht jetzt auch erstmal, das ist genug Stress und so.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist nicht das. Das liegt nicht in meinem Blut, irgendwie auf Stillstand zu gehen. Und ich glaube auch, dass Stillstand nicht gut ist für die Entwicklung einer Firma. Ich glaube, dass eine Firma sich immer weiterentwickeln muss. Und der andere Punkt ist auch, dass ich das auch als neue Herausforderung im Prinzip sehe, wenn ich neue Möglichkeiten sehe. Mhm. Ich muss nicht alles wahrnehmen, ich muss nicht jede Möglichkeit wahrnehmen, aber ich beschäftige mich gerne mit neuen Herausforderungen und das macht mir auch Spaß, so als wenn ich immer wieder das Gleiche mache. So.
Du versuchst ja auch Innovationen zu bringen. Also hast ja zum Beispiel
wenn ich jetzt ein Thema, zum Beispiel ein Hurricane Festival, heutzutage habe ich gar nicht mehr so viel damit zu tun. Natürlich gucke ich da mal drüber und gucke auch mal über das Programm und so weiter, aber eigentlich wird das von anderen Menschen bei mir in der Firma betreut und meine Mitarbeit ist eher so die, ja, das Begutachten, was da passiert, so würde ich sagen. Aber ich gucke eher immer nach neuen Möglichkeiten. Also ich gucke jetzt zum Beispiel für 2024 nach, welche neuen Events kann ich noch platzieren oder welche Tourneen kann ich holen. Aber ich gucke eben eher nach neuen Herausforderungen.
Wie ist denn bei dir die Mischung aus Festivalgeschäft und Tourneegeschäft?
Ja, das ist, man muss, also wir haben ja nicht nur Festivalgeschäft und Tourneegeschäft, wir haben auch noch ein paar andere Departments. Wir haben das örtliche Geschäft, dann haben wir Palazzo Dinner Shows, dann haben wir andere Shows wie jetzt auch sowas wie Paw Patrol oder so, Kinder Entertainment, Familien Entertainment, die BBC Earth Live Shows etc. Also für mich war immer wichtig und es war eigentlich immer von Anfang an, dass wir auf allen Segmenten gucken, dass wir gut platziert sind, weil manchmal läuft das eine besser und dann gibt's mal ein Jahr, wo das andere Segment besser läuft. Im Augenblick ist es so, dass das Tourneesegment das Wichtigste ist. Also gerade die großen Tourneen, Rolling Stones, Ed Sheeran.
Da musst du nochmal sagen, wie kommst du an die Rolling Stones? Also wie ist das losgegangen?
Da muss man, ich bin ja Unterteil von, bei den Rolling Stones habe ich so ein bisschen Schützenhilfe gehabt. Ich bin ja Unterteil von Eventim sozusagen.
Seit ein paar Jahren jetzt, ne?
Seit 23 Jahren.
Ah, okay.
So, also Klaus Schulenberg hat irgendwie...
ein guter gemeinsamer Bekannter.
Genau, hat irgendwie 2000 die Hälfte der Firma übernommen. Zusammen mit Klaus habe ich dann die AEG-Leute kennengelernt, die eben weltweit die Rolling Stones veranstalten. Und der hat mich im Prinzip mit denen zusammengebracht. Und dann haben wir 2017 das erste Mal die Rolling Stones veranstaltet. So, das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn wir nicht, ich glaube es war 2014 oder so, eben zu denen geflogen wären und uns mal da vorgestellt hätten. Bei anderen Künstlern ist es anders.
Ed Sheeran, erzähl mal Ed Sheeran.
Ed Sheeran, ein lang gekannter Agent, mit dem ich auch schon James Blunt mache und ein paar andere Geschichten, hat mich irgendwann angerufen und gesagt, da gibt's so einen Rotschopf, du musst den jetzt buchen. Wenn du den nicht buchst, dann bucht den jemand anders. Und dann haben wir den auf den Rolling Stone Weekender gebucht. Das ist so eine kleine Weekend-Geschichte am Ostsee, an der Ostsee. Da hat er dann das kleinste Venue gespielt, so vor 150 Leuten. Und das war gut, aber ich hätte nicht erwartet, dass es jetzt so explodiert. So, das war sicherlich gut und wir haben dann auch, ich glaube, danach haben wir dann schon relativ schnell das Docks in Hamburg ausverkauft, haben eine Tour gemacht mit dem, haben die Docks größer als 1500.
Das Docks ist auch kein Monsterort, ne?
Genau, aber auf jeden Fall hat man gesehen, dass er relativ zügig wächst. Und dann die nächste Tournee war dann schon auf Arena-Level, war dann schon die Barclaycard Arena. Und,
aber das heißt, über den Agenten warst du dann immer der Go-To-Guy? Das
genau,
der
immer genau. Normalerweise, wenn du letztendlich, das ist ja ein Personal Business sozusagen. Also wenn du einen guten Draht oder zum Agenten hast, dann ist es natürlich irgendwann so, dass die dich auch anrufen und sagen, hey, ich hab hier den nächsten Hot Shit sozusagen und kümmere dich mal drum. In 9 von 10 Fällen machen wir das dann auch. Es gibt auch mal einen Fall, wo wir was ablehnen, so, oder wo wir sagen, also Können wir leider überhaupt nichts mit anfangen. Ist mir auch schon passiert. Die Band, das war zum Beispiel bei The Radiohead.
Okay.
Also das war, man muss allerdings sagen, zu meiner Entschuldigung, das war noch, ich glaube, 4 Jahre bevor die mit ihrem 1997er Album um die Ecke kamen. Aber wie gesagt, da war es wirklich so, dass nicht nur ich habe es gehört, sondern auch andere haben es gehört und jeder hat gesagt, also sorry, aber das wird nie im Leben was, so. Das passiert. Also da.
Aber Ed Sheeran ist dann so über die Jahre
genau
zu jemandem geworden, der offensichtlich zu dir auch ein sehr enges Vertrauen hat.
Genau. Also das, man muss, ja, auch da muss man sehen, dass es eine relativ kleine Familie. Es gibt einen Manager, es gibt 2 Tourmanager und dann gibt's noch Produktionsleiter. Aber das sind eigentlich auch die Leute und noch ein Security sozusagen. Aber das sind so 5, 6, 7 Leute, vielleicht 10 Leute um ihn drumherum, mit denen man so ein bisschen zusammenwächst. Ich meine, der Mark, der Tourmanager, der ist auch mit Ed Sheeran früher im von seiner Freundin geliehenen PKW irgendwie durch die Gegend gefahren und hat die Pubs gespielt, so. Und das ist eben alles so gewachsen.
Und wenn er jetzt eine Tour macht, dann wie viele Tickets macht er in Europa? Du machst dann wahrscheinlich nur den europäischen Teil der Tour, ne?
Genau. Wir haben den größten Teil von Europa haben wir gemacht. Es gibt immer noch so 1, 2 Länder, die wir nicht machen, aber wir haben, glaube ich, jetzt 2,2 Millionen Tickets verkauft.
Okay. Okay, das heißt, der Kollege alleine ist dann schon, was kostet ein Ticket, 100 € oder sowas?
Genau, das sind dann schon irgendwie, da reden wir dann schon über 150 Millionen Umsatz. So.
Wow, die dann auch bei euch reinlaufen tatsächlich?
Die auch bei uns reinlaufen, ja. Ja.
Okay,
ja, das heißt, wir verkaufen ja die Tickets und dann bekommen natürlich müssen natürlich alle Kosten bezahlt werden. Der Künstler bekommt natürlich einen großen Teil davon. Überhaupt keine Frage. So, aber.
Ja. Okay, dann ist natürlich ein Jahr, wo so eine Tour ist, ein anderes Jahr, als wenn so ein Monsterstar nicht auf Tour ist.
Genau, ja. Das gibt's natürlich, klar. Jetzt hat er eine große Tour gespielt. Das heißt, da ist natürlich der Umsatz nochmal hochgegangen. Im nächsten Jahr ist er halt in Amerika. Das heißt, wir haben keine Termine.
Rolling Stones, das ist ein Jahr, wo dann Rolling Stones und Ed Sheeran, dann ist natürlich
genau.
Für euch, geht alles.
Genau.
Ja.
Dann geht alles. Und das war natürlich jetzt nach der Pandemie, war das natürlich das Jahr schlechthin, wo sowohl die verschobenen Konzerte der letzten 2 Jahre kamen, dann die ganzen neuen Geschichten und dann auch die, was weiß ich, Ed Sheeran, Rolling Stones. Ja, Foo Fighters hätte fast geklappt, aber das hat ja dann nicht geklappt, weil der Schlagzeuger leider gestorben ist im Frühjahr, dann mussten wir die Tour absagen, aber das war natürlich ein großartartiges Jahr.
Was hast du für 23 irgendwelche größeren Tourneen, die ihr macht?
Naja, wir haben jetzt nicht Roger Waters haben wir, dann haben wir Pet Shop Boys, dann haben wir Sam Fender, dann haben wir Dermot Kennedy, aber das ist natürlich alles schon wieder eine Nummer kleiner wie Ed Sheeran. Aber auch ein Dermot Kennedy kann durchaus wachsen, dass das auch wieder demnächst wieder in Arenen spielt oder so. Also wir bauen schon auch Künstler wieder immer wieder auf. Sam Fender ist für mich der nächste Bruce Springsteen. So.
Wirklich, ist es so?
Ja. Ja. Ich habe den live gesehen. Der spielt leider zu wenig in Deutschland. Wahrscheinlich auch, weil er zu viel zu tun hat. Aber oft nach meiner Meinung ist das wirklich irgendwie jemand, der genau auf dem, er spielt ja jetzt auch schon Stadien in England. Ist Headliner bei Reading und Leeds, das ist somit die größten Festivals in England. Und das würde ich auch, er müsste ein bisschen mehr Groundworking-Arbeit dafür machen, hat leider Hurricane South halt schon 2-mal abgesagt.
Weil das so aufwendig ist.
Ja, weil er auch, ist natürlich auch noch relativ jung und verliert seine Stimme häufiger und hat, glaube ich, auch damit noch ein bisschen zu kämpfen mit irgendwie Unsicherheit auf der Bühne oder so. Und insofern hat er jetzt verschiedene Sachen immer mal wieder abgesagt, weil er dann krank wird oder so. Womit das zusammenhängt, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist eben auch schwierig für einen jungen Künstler, wenn man auf einmal sehr groß wird und damit umgehen muss, so. Also das muss man schon können. Das ist zum Beispiel jemand wie Ed Sheeran, der kann das. Der hat aber ein sehr gutes familiäres Umfeld. Andere Künstler können das nicht so gut. So.
Das heißt, bei Ed Sheeran hast du auch kaum eine Veränderung feststellen können? So
also natürlich gibt es Veränderungen, weil klar, ich meine, die Leute kommen zu Wohlstand sozusagen. und
gut
dann,
formuliert, ja.
Dann gönnen sie sich auch mal was. Aber und klar, jetzt bei dieser Tour ist er ja mit der Familie unterwegs gewesen, hat zwei kleine Kinder. Und dann hat das natürlich Priorität. Dann wird man nicht mehr jeden Abend mit ihm in der Bar feiern, weil dann ist es natürlich so, dass er sich verabschiedet abends nach der Show und zur Familie oder mit Familie sozusagen nach Hause oder zum Hotel fährt oder wo auch immer er dann gerade ist. Das merkt man, das ist natürlich schon eine Veränderung, aber im Grunde genommen ist ihm sehr wohl klar, dass er in einer sehr privilegierten Position ist und nutzt das auch nicht aus. So.
Was ich bei dir beeindruckend finde, du bist ja auch bei den Shows dann wirklich bei den, also sowohl bei den Festivals als auch bei den Tourneestops, bei den großen Künstlern immer auch noch selber mit dabei.
Ja.
Das ist ja, ja echt Wahnsinn, dass du dann wirklich in die Abende mit Rolling Stones und Ed Sheeran immer mit dabei bist.
Also zum einen macht es das Spaß. Das ist ja, ich meine, es gibt keinen schöneren Job. Und ich glaube, viele würden mir zustimmen. Und zum anderen ist natürlich auch die Betreuung wichtig. Ich meine, das sind für mich letztendlich sind das für mich ja wichtige Kunden sozusagen, wenn man das mal so allgemein formuliert. Und ich will natürlich auch, dass die Kunden zufrieden sind. Und insofern kümmere ich mich natürlich auch darum und gucke auch, dass alles irgendwie von A bis Z stimmt. So, und deswegen bin ich dabei. Und bei den Festivals genauso. Ich bin bei den Festivals dabei. Da habe ich selber eigentlich keine Funktion, aber ich gucke halt nur, ist alles stimmig oder ich schreibe mir Sachen auf, die ich besser machen würde beim nächsten Mal etc. Aber letztendlich geht es darum, dann eben den Künstler irgendwie auch ein gutes Gefühl zu geben.
Manchmal kommst du ja also oder auf innovative Ideen offensichtlich. Also zum Beispiel die Idee Festivals in Deutschland ist ja immer sehr stark auch für junge Leute. Also irgendwie so 18 bis 25, 26 ist, glaube ich, so die Kernzielgruppe. Mhm. In anderen Ländern ist es ja nicht so. Da ist es ja so, in England, da gehen auch irgendwie locker 50-Jährige regelmäßig genauso zum Festival wie bei uns die Jungen.
Mhm.
Dann hast du jetzt irgendwie vor ein paar Jahren die Idee gehabt, du machst jetzt irgendwie Festivals mit Kinderbetreuung, diese Weekender und so. Also du versuchst ja auch sozusagen neue Innovationen zu kreieren.
Ja, wir haben jetzt vor ein paar Jahren auch das Summer's Tale irgendwie gemacht, was wirklich ein sehr schönes Festival war oder auch eigentlich immer noch ist. Aber wir haben leider irgendwie 4 oder 5 Jahre nacheinander Geld verloren. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh gewesen. Wir wollen dieses Konzept auch weiter verfolgen, arbeiten auch daran, dass wir das für 2024 wieder auflegen. Vielleicht mit ein paar Änderungen, daran arbeiten wir jetzt. Wir haben jetzt für das Jahr 23 haben wir nicht so viele Neuerungen reingenommen, weil wir so ein bisschen auch vorsichtig sind, was jetzt die wirtschaftliche Lage betrifft. Wir denken schon, dass die Leute im Augenblick etwas weniger Geld haben und merken das auch und insofern.
Also da wird auf Konzerttickets verzichtet?
Oder ja, ich glaube schon, dass die Leute jetzt schon ihr Geld etwas zusammenhalten müssen auch, um die erhöhte Energierechnung etc. zu bezahlen und grundsätzlich etwas vorsichtiger sind. Und deswegen haben wir eigentlich für 2023 auch eben beschlossen, dass wir selbst auch uns ein bisschen konsolidieren. Wir hatten ja ein sehr hartes Jahr hinter uns. Wir sind ja im März wieder gestartet von 0 auf 100 und hatten dann so viele Veranstaltungen wie noch nie in einem Jahr, weil natürlich alles zusammenkam. Innerhalb von 9 Monaten haben wir sehr viele Veranstaltungen abgewickelt und insofern ist 23 dann etwas ruhiger. Aber wir gucken jetzt eben, wie gesagt, für eine Summer's Tale, gucken wir jetzt für 2024, ob wir das eben wieder weiterverfolgen. Ich glaube, dass England da eigentlich immer so ein paar Jahre im Voraus ist. Mhm. Alle Entwicklungen, die man in England sieht, die kommen dann nach ein paar Jahren, manchmal später, manchmal früher auch nach Deutschland. In England gibt es wirklich, gibt's das Wilderness Festival, was wirklich irgendwie 3 Generationen versammelt, wo also 18-Jährige, dann 45-Jährige, aber auch 65-Jährige oder 70-Jährige mhm. irgendwie ihre Musik finden sozusagen. Und ich glaube, dass es auch in Deutschland durchaus der Fall sein kann in ein paar Jahren, dass man, aber es ist eben noch nicht so.
Und Festivals nur für Zielgruppen, also nur für sozusagen 40 plus oder sowas?
Gibt's auch, ja. Also zum Beispiel der Rolling Stone Weekender, der ist ja so. Also das ist ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen kleiner, da kommen 4000 Leute. Die übernachten auch alle im Apartments oder nicht mehr auf dem Campingplatz sozusagen. Das ging ja auch im November schlecht, aber da ist es eben wirklich so, dass es Publikum schon, ich würde sagen, 50 plus ist. So. Und Zielgruppe Rolling Stone Magazin ist auch schon etwas ältere Musik, sage ich mal. Und da gibt es sicherlich, da wird es immer noch neue Möglichkeiten auch geben.
Ist so, ist so für jetzt so ein Veranstalter, so Coachella, ist so das absolute Leading Event der Welt für dich auch? Oder sagst du, das ist eigentlich was ganz anderes, damit vergleiche ich mich gar nicht?
Ja, ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Also Coachella hat natürlich einen großen Vorteil, das Wetter. Also es gab, glaube ich, irgendwie in den letzten 20 Jahren gab es da einmal, wo es mal 11 Grad war oder so, aber ansonsten haben die eher 25 bis 35 Grad und Sonnenschein. Und das ist natürlich bei den Festivals in Deutschland doch häufiger mal ein Problem, dass wir mit schlechtem Wetter zu kämpfen haben. Und schlechtes Wetter bedeutet natürlich auch einen Verlust im Komfort. So, also dann wird's matschig, dann wird's also so, was auch immer man baut, es wird immer schwieriger, so etwas zu bieten wie in Coachella. Ich glaube, dass die Tendenz da so ein bisschen in Richtung Stadtfestival geht. Man sieht es ja an einem Superblumen oder so, dass was dann im Stadion stattfindet. Das ist aber ein anderes Festival. Also es ist auch ein anderes Publikum. Aber das hat auch seine Berechtigung. Und insofern, wir haben ja auch mit dem Tempelhof Sounds jetzt in Berlin ein neues Festival wieder geschaffen, was sich so ein bisschen an die 25 bis 40 irgendwie, so das ist so die Altersgruppe richtet und was auch kein Camping anbietet. Und auch da denken wir, dass es ein Publikum geben wird in der Zukunft.
Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesViewer hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für SalesViewer erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesViewer und SalesViewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmen-Klarnamen von SalesViewer entschlüsseln und zu neuen B2B-Kunden machen. Und natürlich, auch wir bei OMR sind sehr zufrieden mit SalesViewer, nicht nur als Kunde, sondern auch als Partner. Wir setzen deren Tool ebenfalls ein zur eigenen B2B-Lead-Generierung und entschlüsseln damit die Website-Besucher von OMR, OMR Reviews oder anderen Tochterfirmen. Man sieht einfach, wer eure Webseiten besucht hat und wofür sich potenzielle Kunden interessiert haben. Neben uns, also OMR, setzen aber auch noch deutlich größere Firmen wie StepStone, Avato Systems, Sport5, Talon One oder die Vodafone-Tochter Grandcentrix bereits auf SalesViewer und generieren damit täglich neue B2B-Leads. SalesViewer ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. SalesViewer.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Gibt es denn noch andere Events, also auf der Welt, jetzt neben Coachella, die für dich oder generell für dich irgendwie so wegweisend sind, wo du sagst, da gucke ich jetzt hin, da fahre ich auch selber gern hin?
Ja, jetzt habe ich es ein paar Jahre aufgrund der Pandemie nicht gemacht, aber eigentlich bin ich jedes Jahr bei ein, zwei Events. Ich war bei einem Bonnaroo Festival, ich war bei einem Coachella, war ich mehrmals. Aber auch sowas wie ein Sziget Festival in Ungarn ist sehr toll, ist sehr schön. Ich gucke mir eigentlich jedes Jahr zwei, drei Events an. Auch in Australien war ich ein paar Mal und habe mir Festivals angeguckt. Big Day Out, das gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Aber also ich gucke mir schon immer wieder Festivals an und gucke natürlich auch, was machen die besser? Und kann ich davon irgendwas mitnehmen, was ich dann auch irgendwie bei uns einbringen kann.
Wie weit ist denn bei einem Festival, sagen wir mal, das Booking, also wer tritt da auf, relevant für den Erfolg? Und wie weit ist sozusagen der Rest? Also ich meine, das hängt ja irgendwie miteinander zusammen, aber was ist das Produkt bei einem Festival?
Also das kommt natürlich auch auf das Festival an, aber das Booking ist schon sehr wichtig. Booking, also man muss schon die richtigen Acts haben, sonst hat man auch beim etablierten Festival schnell einen Einbruch. Aber was natürlich wachsen muss, ist das Ganze drumherum. Und das ist eben der Komfort. Der Komfort muss immer besser werden und die Leute haben eben mittlerweile hohe Erwartungen und das werden wir auch erfüllen müssen in der Zukunft. Das klassische Matsch-Festival wird es, glaube ich, in ein paar Jahren nicht mehr geben. Also es wird immer mehr auf, die Leute wollen gutes Essen, gutes, ich meine, früher gab es eben nur Pizza und Bier oder Würstchen und Bier. Jetzt gibt es eben eine riesen Palette an Food-Möglichkeiten und das haben wir zum Beispiel auch vor, wann haben wir das geändert? 2015 haben wir das komplett umgestellt. Wir hatten bisher unsere Gastronomie immer verkauft an einen Gastronomieunternehmer, der war natürlich interessiert, mit minimalem Einsatz maximalem Gewinn zu machen. Und wir haben das dann eben geändert und das hat sich sehr gut, sehr positiv ausgewirkt.
Also wir machen das Catering jetzt selber?
Genau, wir machen das Catering selber mit einer eigenen Firma und kontrollieren eben auch genau, was da jetzt steht und wollen halt nicht mehr irgendwie nur das Würstchen oder nur die Pizza und eben auch die Qualität des Essens irgendwie entsprechend, haben die Qualität entsprechend verbessert.
Am Ende aber bringst du ja schon auch Events in Serie raus. Also ich frage mich das auch selber immer, ist das möglich? Mein Gefühl ist, ich habe die Doku geguckt, glaube ich, bei YouTube gibt es eine tolle Doku über Coachella, wie das entstanden ist. Mhm. Und dann merkt man ja schon, das sind am Ende auch Einzelpersonen, die das verkörpern, die quasi eine Art Gastgeber sind, die das sehr stark über ihre persönliche Aura auch irgendwie ihr Netzwerk hochziehen und die das halt nur einmal im Jahr schaffen und die Energie aufbringen oder auch den Wunsch haben, das zu machen. Und du versuchst es ja wirklich, wie viele Festivals macht ihr jetzt im Jahr?
Also 20, schätze ich mal, so um die 20.
Da kannst du ja nicht bei allen selber der Host sein? Oder das sind denn,
Nein, das ist auch ein Problem. Also das ist sicherlich auch, da muss man auch sehr drauf achten. Und das ist auch ein FKP, sage ich mal, Problem, dass wenn du oben die Zutaten reinschmeißt, dann kommt unten das Gleiche raus. So, das ist die Gefahr, gibt es schon. Da muss man sehr darauf achten, dass jedes Festival dann auch wieder individuell gehandelt wird. Auch da sind wir dabei, das auch mal wieder so ein bisschen auseinanderzunehmen und dass bestimmte Mitarbeiter sich nur um ein Festival kümmern und andere Mitarbeiter um ein anderes Festival, damit das Festival wieder individueller wird und nicht, ich sag jetzt mal, von der Stange. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie von der Stange sind, aber klar, wenn man 20 Festivals macht, dann passiert das natürlich leicht, dass man da automatisch irgendwie immer das Gleiche macht bei den Festivals. Und das ist natürlich eine Gefahr. Das ist mit Sicherheit eine Gefahr, die man versuchen muss zu umgehen oder zu korrigieren und dass jedes Festival immer noch individuell wird.
Ist eigentlich neben den Festival-Brands, also ne, ich meine, Hurricane ist ja eine Brand in sich oder Southside ist auch eine Brand, Coachella ist eine Brand, FKP Scorpio, so heißt ja deine Firma, und ich glaube, FKP steht ja für Volkart Koopmann Presents.
Ja.
Was ja eigentlich auch skurril ist, dass du so ein zurückhaltender Typ bist, ja, FKP Scorpio. Also,
dazu muss man natürlich sagen, dass ich nie FKP wollte, sozusagen. Da gibt es ja die Geschichte. Ich habe meine Firma 1990 gegründet und im Jahr 2000 haben mich die Scorpions verklagt, weil die hatten Markenrechte
auf Scorpio.
Auf Scorpions so und Musik und so weiter. Ja. Und das hat mich überrascht, weil die auch hin und wieder mal bei uns auf der Gästeliste standen und so weiter und ich eigentlich schon angenommen haben, dass die das alle unterscheiden können zwischen Scorpio und Scorpio-Konzertproduktion und den Scorpions, aber die Scorpions waren nicht der Meinung. Wir haben uns dann außergerichtlich geeinigt, dass ich eben dieses FKP davor setze.
Wie bist du auf Scorpio gekommen? Also warum das?
Ist mein Sternzeichen.
okay, Wahnsinn. Insofern,
ist mein Sternzeichen insofern. Aber wie gesagt, deswegen kam das FKP davor. Das war so ein bisschen eine Notlösung. Ich hätte vielleicht diesen Kampf gewinnen können, aber wenn ich ihn verloren hätte, dann hätten die Scorpions ein Anrecht darauf gehabt, von den Umsätzen meiner letzten 10 Jahre eine Lizenz zu bekommen. Das wäre eine siebenstellige Summe gewesen und dieses Risiko wollte ich nicht eingehen.
Aber FKP Scorpio am Ende ist jetzt ja auch eine Brand. Also viele kennen das ja,
ja
schon.
Ja, jetzt ist es schon eine Brand. Ja.
Von Tickets drauf.
Ist zwar ein etwas ungewöhnlicher Name und hat sich dann so ergeben, sozusagen aus der Not heraus, aufgrund dieser Geschichte mit den Scorpions. Aber ja, jetzt ist es natürlich eine Brand.
Und du denkst also darüber nach. Du fragst dich, wie muss die Brand platziert sein?
Ja.
Oder was unter der Brand stattfindet, muss irgendwie eine Qualität haben, logischerweise und so?
Ja. Also das ist sicherlich ist ein großes Thema auch bei uns in der Firma. Was muss FKP Scorpio repräsentieren? Und das ist schon auch, also wir wollen schon auch irgendwie Leute irgendwie entertainen, so, das ist schon, und eben auch nachhaltig entertainen und so weiter und so fort. Also das ist schon ein Riesenthema bei uns, dass das auch fortgesetzt wird und dass wir auch darüber irgendwie, dass wir auch unsere Mitarbeiter entsprechend irgendwie erklären, was wir eigentlich machen und in welche Richtung wir gehen.
Wie kommt man auf so neue Sachen? Jetzt, also du hast Paw Patrol angesprochen. Also jetzt diejenigen, die Eltern sind, die uns hier zuhören, die werden das kennen. Das sind so Hunde, genau, die irgendwie die Welt retten oder Probleme lösen. Aber Kinder, also es ist ein Kinder-Entertainment-Produkt, ne?
Klar, ich meine, ich achte eben sehr darauf, ob es ein Brand ist. Wenn man einen Brand hat, dann kann man diesen Brand eben auch auswerten. So, und dann kann man eben auch davon Veranstaltungen machen. Und Paw Patrol ist jetzt ein bisschen pandemiebedingt mehrfach verschoben. Das war ein bisschen schade, aber es lief eigentlich sehr gut. Und das ist halt ein Brand, und wenn wir damit werben, das ist genauso wie mit der BBC Earth Live oder so. Es gibt bestimmte Brands, oder jetzt, wir machen jetzt die Jurassic World Exhibition in London zum Beispiel. Das sind alles Brands, und wenn man einen guten Brand hat, dann kann man ihn auch entsprechend vermarkten.
Und wie kommst du daran? Also wie kommt das Paw Patrol? Also haben die dich angesprochen? Oder?
Die haben mich angesprochen. Das gibt natürlich immer über die Jahre gibt es natürlich immer Verbindungen. Ich habe in Schweden, in Norrköping, Mitte 2013 bis 2017 habe ich ein Festival gemacht in Bravalla. Und da gab es jemanden, der für die Stadt gearbeitet hat. Der hat sich mittlerweile selbstständig gemacht und beschäftigt sich auch mit Ausstellungen und so weiter. Und der hat mich halt darauf angesprochen. Der hat gesagt, ich habe hier jemanden, der bietet das an, und willst du damit rein und willst du nicht Deutschland machen? Und dann, ich glaube, wir machen jetzt Deutschland und Skandinavien, machen wir Paw Patrol. Aber es sind natürlich immer wieder Verbindungen. Das heißt, man hat irgendwie jemanden kennengelernt, mit dem hat man gut zusammengearbeitet, den hat man auch, sage ich mal, jahrelang irgendwie gut betreut. Und dann kann es sein, dass man den mal aus den Augen verliert, und dann 3 Jahre später bekommt man einen Anruf und sagt, hier, ich kenne dich doch, und hast du nicht Interesse, irgendwie das zu machen?
Erzähl mal, was ist das Produkt Paw Patrol? Also da gehen deine Eltern mit ihren Kindern offensichtlich hin?
Gehen Eltern mit ihren Kindern hin, ist halt die Show.
Welche Größe ist das? Welche Capacity?
Wie bitte? Welche?
Welche, also wie viele
Größe? Ja, so 1500 bis 3000.
Locations?
Ja, also wir sind in den großen Locations, weil du produktionsmäßig in den großen Locations sein musst. Aber wir haben dann natürlich wahrscheinlich eine sogenannte Theaterversion. Das heißt immer eine kleine, kleingebaute Version in den Hallen, wo dann, weil sonst ist man zu weit von der Bühne entfernt. Das geht nicht. Also bei 1500 bis 3000 Leuten, da bist du noch relativ nah an der Bühne dran.
Und das ist ein Theaterspiel mit Schauspielern?
Ist eigentlich ein Theaterspiel. Ja, Theaterspiel mit viel Musik und so weiter. Und
ist es auch in Hamburg?
Es war in Hamburg, ja. Ja.
Und wo war das hier?
In der Barclaycard Arena. Ah, okay. Barclay Arena jetzt heißt sie jetzt, ja. Ja,
okay,
da war
okay.
Das. Ich glaube, 3 oder 4 oder 5 Shows gespielt dort. Also immer Samstag. Wir spielen immer am Wochenende natürlich. Weil
Kinder mitkommen können,
ne? Ja, Eltern müssen ja mit ihren Kindern hin sozusagen. Und das passt natürlich am besten am Wochenende. Aber ja, das hat dort auch stattgefunden. Ich glaube, wir haben irgendwie in Hamburg 10.000 Besucher gehabt. So.
Wie macht man denn diese ganzen Events voll? Also was ist denn so der Kommunikationskanal, wenn man jetzt die Brand hat? Also wie kriegt man das am Ende verkauft? Also ich verstehe schon, dass du da brauchst die großen Acts auf dem Ablaufplan. Aber es müssen ja erstmal initial Leute erreichen, dass das überhaupt gibt.
Ja, also desto größer der Brand, desto einfacher natürlich. Das ist erstmal, wenn du einen Ed Sheeran hast und du schreibst das in die Zeitung sozusagen oder gibst eine Pressemeldung raus, dass Ed Sheeran die nächste Stadiontour spielt. Und
dann ist schon alleine voll.
Und haben dann noch ein Ticketing-Unternehmen im Rücken, die ihre Millionen Kontakte haben. Und die natürlich dann mit ihrem Newsletter und mit ihrem die Nachricht auch entsprechend verbreiten können, dann ist das eben nicht so schwer. Bei einem unbekannten Produkt ist es sicherlich wesentlich schwieriger. Da musst du natürlich sehr viel Marketing machen, aber auch vor allen Dingen auch PR. Also das heißt, du musst das Produkt erklären, musst sagen, was ist es denn überhaupt und so weiter. Wenn wir zum Beispiel eine AIDA als Opera, als Großarena haben wir auch gemacht, und das ist natürlich ein Produkt, was man sehr gut erklären muss, wo man natürlich erklären muss, was passiert genau, und ja, das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. So. Aber man, da ist PR schon sehr wichtig, ja.
Und sagen wir mal, die Künstler selber haben ja mittlerweile auch häufig ganz andere Möglichkeiten, genau, als früher. Also früher warst du als Band angewiesen, dass andere über dich schreiben. Jetzt auf einmal, genau, hast du Instagram und so.
Die bespielen natürlich selbst jetzt ihre Kanäle. Und das ist natürlich auch absolut sinnvoll. Also die haben ja, wenn jetzt irgendwie ein Ed Sheeran Billionen Kontakte hat über Facebook, Instagram, TikTok etc., dann bespielt er das natürlich selbst mit Content und bewirbt natürlich auch die Tourneen darüber. So, das ist natürlich absolut sinnvoll und bietet natürlich auch das Ticketing darüber an.
Ändert sich denn so ein bisschen die Künstlerwelt? Also viele sagen, es gibt jetzt eigentlich nur noch die Superstars, die wird es immer geben, so die ganz großen Sachen. Und aber so der Mittelbau bricht weg, weil auch die kleineren Spielstätten wegbrechen, jetzt auch gerade als Konsequenz von Corona. Liest man das so ein bisschen?
Ja, das ist natürlich wie überall eigentlich. Also das ist, das war eine Entwicklung bei den Plattenfirmen schon, weil früher haben natürlich die Plattenfirmen viel mehr Produkt gehabt. Und die Bands haben auch aufgrund der Tatsache, dass die großen Acts, dass sie bei den großen Acts, glaube ich, mehr Spielraum hatten und auch eine höhere Marge hatten, haben sie viel mehr Geld verwendet, um auch kleinere Acts aufzubauen und auch, dass ein jüngerer Künstler mal 3-4 Alben machen kann, bevor er dann durchstartet. Siehe sowas wie Herbert Grönemeyer oder so, der hat da, glaube ich, 3 oder 4 recht erfolglose Alben gemacht und dann erst beim, jetzt weiß ich es nicht genau, aber beim 4. oder 5. Album ist er dann irgendwie durchgestartet. Und das ist natürlich mittlerweile ein Problem, weil sobald ein Künstler jetzt groß und erfolgreich ist, dann kann der natürlich immer mehr selbst machen. So, weil das heißt natürlich auch, dass die Marge beim Künstler bleibt und nicht bei der Plattenfirma. Das beschränkt dann aber natürlich die Plattenfirma irgendwie auch, was Künstleraufbau im neuen Bereich betrifft. Und so ist es letztendlich mit Konzertagenturen genauso. Desto enger es oben wird, desto weniger Geld haben wir, um unten sozusagen das aufzufüllen. Und letztendlich ist es bei der Live-Musik genauso. So, und das ist sicherlich ein Problem, dass natürlich ein Club heutzutage kann nach meiner Meinung nur noch unter Ausbeutung irgendwie leben, unter Selbstausbeutung leben und eigentlich kein Geld mehr verdienen.
Also eine große Freiheit, die Economics, die früher hatten, wo die Geld verdienen, das gibt es
nicht mehr. Genau, die haben, also gut, ich kenne die Zahlen der großen Freiheit nicht, aber ich würde das im Allgemeinen sehen, dass es gab natürlich viele, viele kleine Clubs, viele unabhängige Clubs, vielleicht bis zur Größenordnung von 1000, die von Individualisten gemacht wurden. Aber die haben natürlich davon gelebt, dass sie auch mal bei ein paar ausverkauften Konzerten gutes Geld verdienen. Wenn das jetzt irgendwie oben immer enger wird, das heißt, man lässt sie dort nicht mehr viel Geld verdienen, dann wird das natürlich im Unteren, dann können die auch nicht mehr so viel Geld eben aufwenden, um Verlustkonzerte zu bezahlen.
Also denkst du, die Clublandschaft wird in ein paar Jahren anders aussehen als jetzt?
Die wird, glaube ich, schon noch enger werden. Ja, es wird eigentlich immer noch weniger Clubs werden. Es sei denn, das tendiert zu einer Förderung, zu einer öffentlichen Förderung hin. Das ist beispielsweise in Holland so. In Holland gibt es sehr viele Clubs, aber die werden alle eben öffentlich gefördert. So.
Okay, da gibt es also staatliches Geld dafür, dass jemand
Genau, hat. Genau. Da gibt es dann irgendwie Clubs, die regelmäßige Gelder, Kulturgelder bekommen und davon natürlich dann auch die Bandgagen etc. zahlen, ja.
Ist der Eindruck falsch, dass jetzt in der Musikwelt generell, also die ist relativ alt geworden über die Jahre, hat man das Gefühl. Also es ist dominiert von auch den großen Künstlern. Also wir reden jetzt immer noch über Rolling Stones und haben wir gerade aus dem Vorgespräch ein bisschen über einige Brands gesprochen. Also die Brands, die generationenübergreifend bekannt sind, sind eigentlich alte Brands. Und dann gibt es halt Ed Sheeran und Taylor Swift, so ein paar Ausnahmen, aber nicht so viele.
Ja, das ist richtig. Das ist in allen Bereichen. Ist auch bei den Veranstaltern selbst. Also gibt auch nicht so viele junge Veranstalter, die durchstarten. Ist natürlich auch ein Finanzierungsproblem. Also ich glaube, das, was ich gemacht habe 1990, das ist heutzutage, ich würde nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber es ist nicht so einfach. So, weil man immer doch viel Geld benötigt oder relativ viel Geld benötigt, um eben auch ein paar Jahre durchzuhalten. So.
Wen siehst du denn da? Wer macht denn da neue Sachen? Fallen dir noch Leute auf?
Ja, nee, da gibt es nicht so viele. Also das gibt jetzt beispielsweise in Deutschland gibt es vielleicht die Agentur Landstreicher, die ja relativ jung sind, aber so jung sind sie eben auch nicht mehr. Ich weiß nicht, Beat und Felix, die müssten so, naja, in den 40ern sein. Also so wie gesagt, die richtig, ich habe mit 26 angefangen, so. Also als ich Scorpio gegründet habe. Und ja, das ist vielleicht schon ein Problem.
Aber es klingt ja eigentlich gar nicht so schwer. Ich meine, wenn du jetzt guckst, du suchst dir eine Venue, dein neues Schäsel quasi, wo man sowas machen kann.
Klar.
Davon, es gibt ja schon Orte. Ne?
Naja, so,
und dann brauchst du dazu irgendwie einen Draht zu den Künstlern und mit denen gemeinsam, die teilweise irgendwie mit partizipieren lassen, dann geht's mal los. Also die Markteintrittsbarrieren im Internet sind eigentlich vermeintlich höher, weil du musst erstmal programmieren, Technik entwickeln. Das musst du da ja nicht unbedingt.
Nee, das stimmt, aber du kannst einfach heutzutage nicht einfach so ein Event mehr so einfach auf die Beine stellen, weil die Genehmigungsproblematik wesentlich schwieriger ist. Also wir haben früher das erste Schäsel-Festival waren, glaube ich, 7 DIN A4 Seiten irgendwie, und das war die Genehmigung. Mittlerweile haben wir 3 Aktenordner voll. Und so ist es eben überall. Und diese ganzen Kosten, die durch die Genehmigung anfallen, weil da werden ja im Prinzip die ganzen Bedingungen diktiert, was du machen musst, damit deine Veranstaltung stattfindet. Das ist dann schon sehr schwer für einen jungen Veranstalter zu wuppen. So, die geben dann meistens auf oder gehen immer irgendwann zu einer großen Agentur lassen das dann finanzieren, aber dadurch verliert das Festival natürlich wieder oder verliert die Veranstaltung natürlich immer ein bisschen an Individualität.
Was macht Landstreicher? Also ich kenne die auch als Bookingfirma.
Landstreicher ist, glaube ich, hauptsächlich eine Bookingfirma. Die machen auch ein paar Events. Also die sind auch ein bisschen, die machen auch ein paar Events, so viel ich weiß. Aber die sind natürlich im Booking-Bereich haben die natürlich die viele neue deutsche, also was heißt in Anführungsstrichen neue deutsche Künstler, Anmal Kantereit, Kaspar, Kraftklub etc. Und davon gibt es einfach nicht so viele in Deutschland. Also das ist so, und aber vor allen Dingen auch im internationalen Bereich nicht. Wir sind da nur im internationalen Bereich tätig oder fast nur. Nicht nur, wir haben auch ein paar deutsche Acts, so nicht. Da gibt es eben nicht so viel Nachwuchs. So.
Aber der Hip-Hop-Bereich bietet ja eigentlich relativ viel an. Man müsste meinen, dass es da gerade so viele neue Künstler rauskommen, dass da noch mehr kommt, ne?
Stimmt.
Habt ihr denn, oder würdest du selbstkritisch sagen, dass ihr das ganze Thema EDM so ein bisschen links liegen lassen habt? Weil da gäbe es ja schon. Also wenn man da guckt, so Tomorrowland und so, das sind ja schon krasse Sachen.
Ja, also das haben wir sicherlich verschlafen, muss man klipp und klar so sagen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich das selber nicht gehört habe. Das ist ja auch, jede Generation hat ihre Musik sozusagen und EDM war nicht mein Fall. Und ich glaube, wir haben das dann auch verschlafen. Wir hatten auch genug zu tun. Es war ja nicht so, dass wir nichts zu tun hatten. Sonst wären wir ja vielleicht drauf gekommen. Aber wir haben das, glaube ich, ein bisschen verschlafen so zu dem Zeitpunkt. Man muss jetzt aber auch sagen, dass EDM jetzt schon wieder ein bisschen wieder zurückgeht. Aber es ist ja auch so, dass bei jeder neuen Entwicklungen bleibt halt irgendwas hängen. So, und Tomorrowland ist halt, die haben sich halt so gut entwickelt und haben das auch so gut aufgebaut und haben auch die Experience so gut gemacht, dass es jetzt nicht unbedingt mehr an der Musik hängt. So. Und da gibt es natürlich das ist bei jeder Entwicklung, ob es jetzt in den 80er Jahren ein Rock am Ring war oder in den 90er Jahren dann ein Hurricane Festival oder in den 2000er Jahren dann in Tomorrowland, also es gibt natürlich immer, oder an Coachella, so es gibt da immer wieder Veranstaltungen, die sich eben entsprechend entwickeln und dann auch sozusagen weiter existieren. Aber wir haben sicherlich die EDM-Entwicklung verschlafen. Aber
da ist ja auch richtig viel Geld mittlerweile drin, ne, in dieser Branche, also wenn man so guckt, was die da teilweise
führen. Aber auch da, das ist natürlich, das ist ja genauso wie beim Hurricane Festival. Die ersten Hurricane Festivals, die waren natürlich sehr margenstark. Mittlerweile ist das Geschäft auch sehr, 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 also ist die Marge auch nicht mehr besonders hoch.
Was ist denn eine gute Marge generell im Festival-Business? Also wenn du sagst, ein Hurricane, wenn ihr da 10% schafft, ist es gut?
Also 10% ist schon gut, ja.
Ah, wirklich?
10, okay. Ja, vielleicht 15, wenn es wirklich mal gut ist, ja.
Ach krass, das ist ja, eigentlich sollte
aber man meinen, du musst natürlich, die 15 musst du auch haben, weil du auch ganz schnell, wenn du ein neues Festival aufbaust, bist du auch ganz schnell mal eine siebenstellige Summe los. So, das gehört dazu. Also auch in der Summer's Tale hat dann doch über 5 Jahre doch, glaube ich, mehr als 2 Millionen Euro gekostet. So. Und wir hören nicht sofort auf. Also wir glauben schon an eine Geschichte und investieren schon, aber du brauchst eben auch ein bisschen Geld, um solche Verluste. Coachella ist ja ein ganz gutes Beispiel. Das ist ja, jetzt komme ich nicht, der Paul. Komme ich nicht auf den Nachnamen von ihm, der das früher gegründet hat. Der war pleite nach dem ersten Mal.
Okay.
Der war komplett pleite und hat sich dann die Hälfte des Festivals abkaufen lassen. Paul Tollett, genau. Der war wirklich pleite nach dem ersten Mal. Und hat dann eben, wie gesagt, mit AEG irgendwie einen Konzern gefunden, der ihm das Geld gegeben hat. Und er hat, glaube ich, immer noch 50% am Festival. Aber da sieht man eben, das ist dann doch schon sehr, sehr teuer, sowas aufzubauen.
Aber irgendwann ist doch da der Switch, bei Coachella habe ich das Gefühl auch so, dass die Künstler da spielen wollen. Also es gibt ja Festivals, da musst du einfach kaufen und dann gibt es welche, das ist halt als Plattform so stark, dass die Künstler hinwollen. Ne?
Das ist
so der Wendepunkt. Ne? Dann,
das ist bei einem Hurricane-Festival auch so. Also ja. Natürlich, ein Großteil der Künstler möchte gerne da spielen, nicht immer alle und desto mehr muss man hofiert werden sozusagen und das hat natürlich auch mit viel Geld zu tun. Aber ja, also wenn ein Festival gut etabliert ist, dann will natürlich da auch jeder spielen. Und das ist ja ähnlich bei Rock am Ring oder bei Wacken oder, also das ist klar. Dann wollen natürlich auch die Künstler dort, weil das natürlich das Highlight ist sozusagen auf der Tour oder überhaupt so mal vor 50, 60, 70, 80.000 Leuten zu spielen. So.
Ja. Ist eigentlich diese Genehmigungsthematik auch deswegen so kompliziert geworden, weil es halt so krasse Probleme gab? Also es gibt ja jetzt aktuell diese Netflix-Doku über Woodstock, hast du wahrscheinlich auch gesehen.
ja, ich habe es gerade gesehen. Jetzt gerade zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich es dann geschafft, irgendwie das zu sehen.
Und was hast du wieder gedacht?
Und ich habe nur den Kopf geschüttelt. Aber also wirklich nur, also naja, es war, ich meine, der Punkt ist, es ist eigentlich John Scheer, der das Festival ja gemanagt hat, ist eigentlich ein langjähriger Veranstalter, ist kein No-Name. Ne? Also ist wirklich irgendwie, der ist ja einer der größten Veranstalter in Amerika gewesen, so, also zusammen mit dem Michael Lang. Michael Lang ist natürlich der Ideengeber, aber letztendlich hat John Scheer das damals gemacht und das hat mich schon erstaunt, dass sie da nicht mehr drauf Acht gegeben haben. Also der Service war natürlich unterirdisch schlecht. Und ja, wenn du so einen Service bereitstellst, dann, oder so einen schlechten Service bereitstellst, dann bekommst du das Gleiche natürlich auch wieder zurück. Also das war eigentlich absehbar. So.
Bei Love Parade, das ist ja in Deutschland so das Beispiel für totales Chaos und auch Tragödie.
Ja, das ist natürlich eine Tragödie. Da war es dann wirklich so, dass ein Nicht-Veranstalter das gemacht hat. Und das hat, ja, das ist sehr, sehr traurig, dass das überhaupt passiert ist. Aber ich muss da auch einfach kritisieren, dass da Veranstalter am Werke waren, die das nicht gesehen, also meine Produktionsleiter hätten sowas nicht zugelassen.
Weil da war ja diese Thematik, man musste
genau, diese engen, diese Schichten und so weiter. So, das ist schon,
also, ist normalerweise schon ein Punkt, sieht man das.
Also das kann man schon, also nach meiner Meinung muss man sowas vorhersehen und gute Produktionsleiter und gute Planer, die können sowas vorhersehen und können sagen, das kann nicht gehen. So. Hat sich ja auch sehr viel geändert danach. So, also gerade nach der Love Parade sind natürlich die Auflagen auch bei uns, obwohl wir das eigentlich alles richtig gemacht haben, trotzdem sind die Auflagen natürlich extrem erhöht worden. Nochmal.
Und deswegen, wenn das mal, daher kommt auch dieser dicke Ordner mittlerweile,
genau,
weil das.
Genau, das hat schon, das ist ein Riesen, seitdem ist es ein Riesenunterschied. Also die Love Parade hat sicherlich nochmal auch den etablierten Veranstaltern, die das eigentlich alles richtig machen, nochmal ordentlich ja, was abverlangt irgendwie in dem Punkt, ja.
Ja.
Und wie gesagt, das ist ja das Verrückte. Du musst ja als Veranstalter, musst du keinen, also jeder Fleischer, jeder Landwirt, bevor er seinen Beruf ausübt,
ein Zertifikat
selbstständig, muss er Landwirtschaftsmeister oder muss er Fleischermeister sein. Als Veranstalter musst du gar nichts. Du musst noch nicht mal einen Hauptschulabschluss haben, sozusagen. Also brauchst du nicht. So, das ist, da gibt es keine Voraussetzungen.
Wie ist eigentlich eure Arbeit mit Werbekunden? Also ich meine, gerade auf Live Nation gucke ich mir immer Interesse an, was die so machen. Mhm. Da sieht man ja auch, die machen neben dem Ticketumsatz und auch neben den ganzen Gebühren Ticketing und das ist ja auch noch bei den Ticketmaster und so, aber machen die auch ziemlich viel Geld mit Werbung. Also es ist auch immer mehr, auch bei uns hören ja viele jetzt CMOs oder Marketingverantwortliche zu, die vielleicht Interesse haben, bei einem Event präsent zu sein. Das ist ja so eine neue Welt eigentlich, dass man sagt, okay, man kann auch irgendwie, es gibt mittlerweile, weiß ich nicht, all die Supermärkte auf Festivals, das hat es ja früher nicht gegeben. Ist das was kommt, wo du sagst, da ist auch für euch umsatzmäßig irgendwie die Zukunft oder suchst du da nach Partnerschaft, bist du da open for business? Wie sieht das aus?
Ja, da sind wir natürlich open for business, weil das finanziert natürlich auch Teil des Festivals. So. Also ohne solche Kooperationen oder Sponsoren können wir diese Festivals gar nicht mehr machen. Man muss natürlich darauf achten, dass es auch zum Festival passt. So. Ein Supermarkt passt hervorragend, weil die Leute sowieso einkaufen wollen, etc. Und man muss natürlich auch, und das wird, glaube ich, auch in Zukunft immer wichtiger, dass es auch entsprechend nachhaltig wird. So, also da gibt es natürlich Marken, die schwieriger sind als andere. Und da wird man in Zukunft schon drauf achten müssen. So, und da wird man auch mit umgehen müssen oder gucken müssen, sich entscheiden müssen, ob man das jetzt macht oder nicht. Also da haben wir selber auch schon Fehler gemacht, die wir nicht wiederholen würden. Entweder weil sie uns nicht bekannt waren oder weil wir vielleicht auch nicht zu weil wir nicht genau drauf geachtet haben. So. Aber da natürlich ist das für uns ein Thema und das ist. Ohne Sponsoreneinnahmen sind die Festivals in dieser Form gar nicht mehr möglich. Und das Gleiche ist eigentlich bei Live Nation auch so. Insofern.
Und was kann man da jetzt, wenn jetzt jemand hier wirklich zuhört und sagt, okay, was ist denn das? Man hat ja schon da jetzt 80.000 Leute in Schesel. 80.000 kommen dann in Kontakt mit der Brand des jeweiligen Partners?
Ich weiß es nicht, aber also die Hoffnung ist natürlich, dass 80.000 in Kontakt kommen mit dem Brand. Darüber gibt es natürlich Auswertungen. So. Also das ist natürlich die Hoffnung des Brands, dass das so ist. Ja, insofern. Ja.
Also du machst jetzt hier keinen Pitch. Du bist da sehr defensiv. Du sagst jetzt irgendwie, wer Interesse hat, kann sich mal melden, dann erklären wir mal die Details.
Ja. Das, also klar, ich meine, das kommt natürlich darauf an, wie wir den Brand platzieren und präsentieren und auch welche Möglichkeiten der da hat. So. Also das kommt wirklich darauf an. Wir haben ja verschiedenste Pakete.
Wann fängt es an? Also wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt vielleicht ein junges Unternehmen, habe jetzt nur 10.000 Euro, kann man da schon was machen beim Hurricane?
Dann kann man sicherlich schon was machen. Dann hat man halt einen Stand und vielleicht auch nochmal eine kleine Social-Media-Geschichte. Da kann man auf jeden Fall was machen, ja. Ja.
Und dann geht's hoch bis
100.000. Dann geht's hoch bis irgendwie sechsstellig, siebenstellig. Und dann geht's hoch bis zum Namensgeber des Festivals. So.
Okay, das heißt, man könnte rein theoretisch auch jetzt, irgendwie, weiß ich nicht, nehmen wir mal irgendwie das Zalando oder das About You Hurricane könnte man auch machen?
Sowas in der Richtung. Ich glaube, wir hatten schon mal was mit der Telekom ein paar Jahre. Das gibt es natürlich auch, ja. Also es gibt immer verschiedene Blöcke, die man sozusagen kaufen kann, ja.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health- der deutsche Buchstabe i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast. Hast du wahrgenommen, dass die About You-Kollegen das Pangea-Festival übernommen haben? Also, das Pangea, das kennst du
ja
wahrscheinlich.
Ja, ja.
Das hat ja About You irgendwann, glaube vor 2 Jahren gekauft.
Ich weiß nicht genau, wie die Struktur ist, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob sie es gekauft haben. Das Festival ist ja Pangea ist ja ein sehr schönes Festival. Ich weiß nicht, ob du mal da warst, aber es ist wirklich ein wunderschönes Festival. Ist allerdings auch sehr individuell. Also kann man eigentlich auch nur umsetzen in der Form, wie die das machen. Also wirtschaftlich, glaube ich, gar nicht so einfach darstellbar. Aber als Marke ist es ein wunderschönes Festival, ja.
Also könnte das die Zukunft sein von Festivals, dass immer mehr Firmen sozusagen als Content-Marketing so Festivals machen? Also About You Style, dass demnächst du Wettbewerb bekommst, gar nicht mehr von
Profis? Halt zwiespältig. Es ist halt zwiespältig. Will ich mich komplett einer Marke verpflichten oder will ich ein sehr individuelles Festival machen, was irgendwie nicht komplett von einer Marke abhängig ist. Da muss man sich entscheiden.
Aber ich warte immer drauf, so das, was Red Bull mit dem Sport gemacht hat, dass jemand kommt, der so die Mittel hat von Red Bull und so ein Getränk oder irgend sowas hat und sagt, okay, ich mache jetzt das Gleiche mit eigentlich der Musik, hat der Red Bull auch schon so ein bisschen gemacht, aber halt geh da hin und im Zweifel geht's mit dir in Wettbewerb.
Ja.
Und all die Sachen, die sich bei dir rechnen müssen, die müssen sich ja bei den Red Bull nicht rechnen. Die könnten das ja alles machen und das querfinanzieren.
Stimmt.
Mit der Limonade.
Ja, so. Ja. Das kann passieren. Die Frage ist nur dann auch, ob die Leute das annehmen.
Ne? Ja, ja.
Also, aber wenn die Aktien... Ich glaube, dass die Leute schon auch sehr individuell denken und das kann durchaus so sein, aber ich glaube, das ist dann auch... ist für mich jetzt auch die Frage, ob die Leute das gut finden.
Aber ich meine, wenn, am Ende, wenn du sagst, irgendwie, es geht ja auch ein bisschen um die Künstler, die da sind, dann kann ja derjenige, der das macht, der Red Bull, dann ja auch sagen, Taylor Swift, okay, wir zahlen dein Honorar und dann werden Leute schon kommen, weil die wollen am Ende Taylor Swift sehen und denen ist dann vielleicht egal, was draufsteht.
Ja, aber da muss man, das ist ja immer trotzdem eine Rechenaufgabe, weil Taylor Swift kostet dann ja vielleicht nicht 100%, sondern kostet dann eher 200%, so.
Ist aktuell wahrscheinlich aus deiner Schätzung, Taylor Swift, wäre das wahrscheinlich die teuerste Künstlerin, die man aktuell buchen könnte für ein Event?
Boah, ich weiß nicht, ob sie die teuerste ist. Es ist sicherlich eine der teureren, ja.
Also wir reden jetzt, erste Liga ist dann so.
Klar, erste Liga ist natürlich im Augenblick Taylor Swift. Die ist gerade, die ist ja in Amerika schon seit Urzeiten riesengroß. Aber jetzt gerade mit dem letzten Album, mit Midnight, irgendwie ist sie natürlich jetzt auch in Europa nochmal enorm gewachsen. So, also auch mit dem vorletzten Album schon, was ja ein bisschen spezieller war, aber die hat jetzt schon noch, die ist jetzt sehr.
Wo liegt man da, wenn man so Größen und du weißt, Schätzung, wenn man jetzt so in die Weltspitze rein buchen möchte und sagt, Taylor Swift hätte ich jetzt gerne bei Hurricane, was würdest du erwarten, was sie dir sagen?
Also ich kann es dir nicht genau sagen und wenn ich wüsste, würde ich es dir auch nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall siebenstellig.
Also aber wir reden nicht von 1 Million, sondern eher von 3 bis 5 oder so.
Also irgendwas zwischen 1 und 5.
Okay. Gibt es solche Künstler, die auch in dem Niveau unterwegs sind?
Nur nicht so groß, aber auch die deutschen Künstler verdienen mittlerweile sehr gut.
Und da sind aber nach wie vor dann, der Größte ist dann Herbert Grönemeyer oder sowas, oder?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also, Herbert Grönemeyer, der würde wahrscheinlich kein Festival mehr spielen, aber...
Weil er keinen Bock drauf hat? Warum macht er das nicht mehr?
Oh, das weiß ich nicht. Ich veranstalte Herbert Grönemeyer nicht, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber das weiß ich nicht. Aber klar, Grönemeyer, es gibt ja eher die neueren Künstler, die jetzt, Anmal Kantereit oder Kraftklub oder Kasper oder so, die jetzt eher da in dem Festivalbereich unterwegs sind, ja. Ja.
Und das ist dann das ist nur die deutsche
Spitze. Man muss ja auch, da gibt es ja dann auch wieder auf dem anderen Markt auch wieder Helene Fischer oder Roland Kaiser oder so. Es gibt ja sehr viele. Ja,
machst du da eigentlich auch, also so, sagen wir mal, Schlager oder klassische Musik? Ist sowas auch im Fokus von dir?
Nee, ich kann damit nicht umgehen. Ich verstehe das nicht, das Genre, sage ich mal. Und es gibt sehr gute andere Veranstalter, die das sehr wohl verstehen und dann sollen die das machen.
Okay. So. Sag mal,
Wie ist dazu gekommen, dass du neben all dieser ja doch durchaus dynamischen Popkulturwelt oder ja, kann man ja sagen, immer angefangen hast, doch wieder den Weg zu deinen Wurzeln zu finden und eine Farm mit eine Rinderfarm zu betreiben?
Ja, ja, das naja, ich habe immer einen Bezug dazu gehabt. Ich komme ja vom Land und ich komme vom Land, ich komme vom Hof. Meine Eltern waren Landwirt. Ich habe, als ich 14 war, habe ich 80 Kühe gemolken alleine und ich habe das immer irgendwie, ich habe immer einen Bezug dazu gehabt. Mir war aber auch klar schon relativ früh, dass ich das nicht als Beruf machen will, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und vor allen Dingen, irgendwann hat mich auch eben die Musik und das Veranstalten hat mich irgendwie in den Sog genommen und dann habe ich das eben weiterentwickelt und auch da hätte ich nicht gedacht, dass das jemals zum Leben reicht. So in den ersten Jahren habe ich eher davon geträumt, so nach dem Motto, wäre ja toll, wenn. So, es hat irgendwann gereicht. So. Und jetzt bin ich in der komfortablen Position, dass ich auch natürlich gucke, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ich werde sicherlich noch ein paar Jahre in dem Geschäft sein, aber vielleicht auch nicht ewig. Und ich gucke schon auch so, was ist das
in meinem Leben?
Ja? Ich bin jetzt 59, ja. Ich werde dieses Jahr 60. Also das ist schon ein Alter, wo man dann auch mal nachdenkt, was man die nächsten 20 Jahre noch
so macht. Spürst du eine Distanz zu den jungen Künstlern, oder du denkst, das checke ich nicht mehr oder so?
Doch, doch, das klar, natürlich. Also es gibt, was weiß ich so, das ist, was weiß ich, die Hip-Hop, die neuen Hip-Hop-Geschichten.
Apache oder so, denkst du dir, was soll das?
Ich denke nicht, dass was soll das. Ich persönlich kann nichts mehr damit anfangen. Mhm. Aber ich denke nicht, dass was soll das, weil das was soll das hat ja, natürlich soll das was, das bespricht ja sehr viele Leute an. Mhm. Und aber das heißt nicht, dass ich das jetzt persönlich noch höre. So. Ja, ja. Und kann das dann auch nicht so gut einschätzen. Wenn ich Leute im Büro habe, die das können, dann verlasse ich mich da drauf. So. Aber für mich ist es nicht, das hat alles seine Berechtigung und jede Generation hat ja ihre Musik. Mhm. So. Und ich finde, das ist super so. Und das soll auch so bleiben. Aber klar habe ich natürlich nicht mehr so viel Bezug dazu. So.
Das heißt, du bist jetzt auf die Rinder gekommen dann? Da waren wir gerade stehen geblieben.
Ja, genau. Naja, auf jeden Fall habe ich irgendwie die Möglichkeit gehabt, per Zufall, ich hatte das immer schon im Kopf, seit fast 10 Jahren habe ich das schon im Kopf, dass ich nochmal irgendwas mache in der Richtung mit Mutterkühen und auch mit nachhaltiger Landwirtschaft und so weiter. Also ich will halt... habe dann in der Lüneburger Heide, als ich 2015 in die Lüneburger Heide gezogen bin, habe ich dort die Möglichkeit gehabt, Land zu kaufen, direkt neben meinem Haus. Und habe dann wieder, ich hatte diese Idee schon vorher, aber habe dann wirklich auch 2017 umgesetzt, dass ich eben mit ein paar Mutterkühen angefangen habe. Und habe mir eine Rasse rausgesucht, eine sehr, sehr... sehr gute Rasse, eine Welsh Black, die haben einen sehr guten Charakter, das heißt, die sind nicht so besonders wild und man kann sie auch irgendwie immer mal kraulen und so weiter. Man muss immer aufpassen, wenn man mit Rindern zu tun hat. das wird jeder Landwirt sagen, aber auf jeden Fall habe ich da einen Bezug dazu und habe damit angefangen, habe das dann so ein bisschen weiterverfolgt. Dann kam die Pandemie und ich habe hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich so 25, 30 Rinder und habe mich dann mit zwei anderen Menschen zusammengetan. Also in der Pandemie habe ich halt ein bisschen mehr Zeit gehabt und habe mich mit einem Tierarzt und einem Landwirten zusammengetan. Das ist auch ganz gut, weil ich selber nicht Landwirt bin. Das heißt, ich habe eigentlich nicht das fachliche Wissen, was ich bräuchte. Ein bisschen was weiß ich schon, aber sehr wenig. Hab dann zusammen mit denen einen größeren Hof auf Krautsand übernommen.
Also eine Insel wirklich mitten in der
Elbe?
Genau,
es ist eigentlich nicht mitten in der Elbe, sondern es ist eigentlich eine Halbinsel mittlerweile. Früher war es mal eine Insel, die war eingedeicht worden und man kann da also ohne durchs, also man muss nicht mehr durchs Wasser, sondern man fährt über eine Brücke sozusagen und haben dort einen größeren Hof gekauft und haben eben unsere Herden zusammengeschmissen sozusagen und
die Krautsandfarm heißt.
Die Krautsandfarm, genau.
Wie viele Tiere da jetzt?
Wir haben jetzt schon so 500 Tiere insgesamt. Ja. So. Wir haben natürlich viele Mutterkühe, das heißt, ich bekomme jedes Jahr Kälber. und fangen jetzt eben seit einem halben Jahr ungefähr fangen wir an, das auch eben das Fleisch zu vermarkten. So sind eben auch in dem Prozess, dass wir biologisch arbeiten. Das gibt ja eine Umstellungszeit. Wir sind im September vor 2 Jahren sind wir damit angefangen. Du hast 2 Jahre Umstellungszeit und erst dann darfst du dich Biobetrieb nennen. In dem Bereich sind wir jetzt. Wir haben verschiedene Baugenehmigungen angefragt für neue Ställe, für Strohställe etc., weil die Ställe, die wir bisher dort haben, das sind eben alte Ställe, die eben für den Biobetrieb nicht geeignet sind. Ja, das ist so ein
Ausgleich. Wie könnte so eine zweite Karriere werden, dann, als du jetzt irgendwann in den nächsten Jahren sagst, eines Tages jetzt mache ich mehr?
Nee, das ist, ich weiß nicht, ob man das mit Karriere umschreiben kann. Das ist, glaube ich, keine Karriere. Aber es ist auf jeden Fall, wollen wir das schon zum Erfolg bringen. Das ist schon so, dass wir das, ich habe mir da schon sehr genaue Punkte gesetzt, was ich will und wie ich das betreiben will, mit welcher Nachhaltigkeit.
Und Umsatz kommt dann aus der Verkauf von Fleisch? Oder von?
Genau, wir verkaufen im Prinzip Fleisch direkt online, aber auch liefern auch aus. Es gibt eine Webseite, krautsandfarm.de, wo sich die Leute informieren können. Und das soll eben ausgebaut werden. Wir haben jetzt auch eine Fleischerei irgendwie gekauft, die noch nicht offen ist, aber die jetzt auch umgebaut werden soll und dann wollen wir auch dort Fleisch verkaufen und arbeiten mit Restaurants zusammen und ja, entwickeln das halt. Und das ist so ein bisschen das Hobby, aber es ist jetzt auch schon, ich habe schon auch den Anspruch, das auch erfolgreich zu machen. So.
Hattest du denn während der Pandemie jemals Sorge, dass dein bisheriges Geschäft einfach kaputt sein könnte und auch nicht wiederkommen, dass auch für dich die Firma eigentlich
nicht wirklich, ist. Nein. Ich glaube, dass es immer Lust auf Entertainment gibt, Lust auf Konzerte. Das Live-Erlebnis das kann man nicht ersetzen. So, es ist vieles ersetzbar, aber das Live-Erlebnis ist nicht ersetzbar. Und die Sorge, dass es das Geschäft nicht mehr gibt, die habe ich nicht. Natürlich hat man Sorgen, so wie geht es weiter? Geht es in der Größenordnung weiter? Muss ich Leute entlassen? Wir haben keine Leute entlassen. Ich habe keine Sorgen, dass es irgendwie nicht weitergeht. Nee. Ich bin mir sicher, dass es auch in 10, 15, 20, 30 Jahren noch viele Konzerte geben wird.
Und auch für euch war das irgendwie jetzt aber natürlich eine herausfordernde Zeit. Also die Pandemie
klar.
War ja wahrscheinlich das Schwierigste.
Klar, klar, das, klar, logisch. Es ist natürlich im ersten Jahr war es, sage ich mal, ganz okay, weil wir immer ja den Sommer durcharbeiten wegen der vielen Veranstaltungen und insofern war es ganz angenehm, mal einen Sonntagnachmittag zu Hause zu sitzen, auf der Terrasse so. Und ich glaube, das ist auch vielen anderen so gegangen. Im zweiten Jahr war es dann schon zermürbend, weil man wusste ja nie, wann fängt es wieder an. Wurde halt immer wieder verschoben. Bis hin zum November 21, als es dann wieder losging. Mhm. Und dann kam nochmal eine Welle und dann war von Januar bis März nochmal Schicht im Schacht. Das war schon extrem zermürbend. Und das hat auch viele Leute, viele Mitarbeiter zermürbt.
Du hast auch generell die Branche hat viele Leute verloren. Und du hast mir mal vor ein paar Monaten schon erzählt, als wir uns getroffen haben, dass du sagst, das härteste Problem für mich ist gerade einfach Leute zu bekommen, die in der Branche arbeiten.
Genau. Wir haben viele Leute wieder eingestellt, glücklicherweise. Und müssen natürlich gucken, dass die auch alle dabei bleiben. Aber wir haben schon viele Leute verloren. Nicht, weil sie die Firma nicht mögen, sondern weil sie auch irgendwann, wenn du zu Hause sitzt ein Jahr und du weißt nicht, wann es wieder losgeht, und dann bekommst du eben woanders einen Job angeboten, der eben in dem Fall sicherer klingt, dann nimmst du den Job. Und das hat es halt schon gegeben. Wir haben allerdings sind auch einige Leute wieder zu uns zurückgekommen. Mhm. Die haben sich woanders sozusagen beschäftigt und haben dann gesagt, jetzt geht's wieder los. Find's doch ganz gut bei FKP Scorpio.
Oder generell in der Branche. Ich meine, viele machen die Branche auch schon aus Leidenschaft. Also
Das hat auch sehr viel mit Leidenschaft zu tun, ja.
Ich meine, das sind ja schon auch spezielle Arbeitszeiten. Und
ich glaube aber, dass es gut, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber für mich ist es schon, alles, was ich mache, muss ich auch mit Leidenschaft machen. Ob es jetzt irgendwie Konzerte sind oder ob ich Kühe betreue. Also wenn ich da keine Leidenschaft hätte, dann also jeder Landwirt, würde ich sagen, ist auch aus Leidenschaft Landwirt und nicht, weil er einen Haufen Geld damit verdienen will. Also.
Bereust du im Nachhinein, dass du relativ früh oder die Firma zumindest einen Teil verkauft hast?
Nein. Ich habe ja die ersten Jahre relativ viel gekämpft und hatte eben da nie Geld. So, das war immer extrem knapp. Dann hatte ich eben auch schon als ich verkauft habe, hatte ich eine junge Familie. Meine Kinder waren damals 3 und 4 oder so. Und da war es mir eben, da hatte ich eben ein paar gute Jahre gehabt mit den Festivals. Da hatten wir seit 97 bis 2000 haben wir sehr gutes Geld verdient. Und ich wollte eine gewisse Sicherheit haben. So, und die habe ich damit einfach bekommen. Ich habe das Geld mehr oder weniger zur Seite gelegt, was ich damals bekommen habe, habe weitergearbeitet. Mir macht es ja auch weiterhin Spaß. Wir haben auch durchaus zwischendurch mal schlechte Zeiten gehabt, gerade mit der Finanzkrise. Da haben wir unsere Palazzo Dinner Show hat extrem gelitten damals. Da haben wir in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verloren. Und dann ist es ganz gut, wenn man einen finanzstarken Partner hat, der dann auch irgendwie, ich sag jetzt mal, ohne mit der Wimper zu zucken, sagt, hier ist das Geld und guck, dass du das wieder hinbekommst. So.
Was war bislang, würde so zurückblickst auf deine Karriere, so die absolute Highlight-Produktion, war es jetzt irgendwie Rolling Stones irgendwas oder was? Also das war so der Abend oder das, wo du sagst, mehr geht nicht?
Also das absolute Highlight war sicherlich die Rolling Stones hier im Hamburger Stadtpark. So 2017, da wurde ja der Stadtpark seit 29 Jahren das erste Mal wieder bespielt. Und das war so sicherlich das absolute Highlight für mich persönlich. Also weil es die erste Show war mit den Rolling Stones, die ich dann veranstaltet habe. Und B, weil wir im Prinzip ein komplettes Stadion mehr oder weniger im Stadtpark hingestellt haben. Und auch da viele Leute gesagt haben, das schafft ihr ja nie, das wird ein Chaos werden. Und
wie viele waren da?
Und so fort. 82.000 waren da. Und es hat alles sehr gut geklappt.
Ich war selber auch da, es war so ein Tag.
Okay.
Da hat es tagsüber noch geregnet. Es
hat die ganze Woche geregnet.
Also, und dann hat es an dem Abend, bevor die Show losging, hat es aufgehört zu regnen und man stand da und dachte, das gibt's doch gar nicht. Es war wirklich ein unfassbarer Abend. Also ich hätte jetzt vermutet, dass sowas sein könnte, aber okay, krass.
Ja, aber es hat eigentlich die ganze Woche geregnet und es war vom Aufbau her echt ein Drama, aber wir haben das geschafft und ich bin dann auch irgendwie nicht mehr. Ich bin dann nach der Show, glaube ich, 4 Uhr oder so nachts nach Hause gefahren. Aber da habe ich bestimmt noch 3 Stunden wach gesessen, weil war ich so unter Strom, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, das war's jetzt so.
Wow. Ist ja noch nicht vorbei, aber was schon für eine Karriere, was für ein Berufsleben. Also finde ich natürlich extrem beeindruckend und kann mir vorstellen.
Ist hoffentlich noch nicht vorbei.
Nee, natürlich nicht. Aber es ist ja schon sehr, sehr viele Jahre und sehr, sehr viele Höhepunkte.
Ja.
Was ist dieses Jahr so, was für dich dieses Jahr, 23, wo denkst du, das ist jetzt so, da freust du dich am meisten auf?
Ja, es ist ein ruhiges Jahr. Wir freuen uns wieder auf Hurricane Southside natürlich. Das läuft auch sehr gut. Wir haben sonst, wie gesagt, im Tourneebereich ist es übersichtlich. Ich freue mich eigentlich eben darauf, dass ich dieses Jahr ein bisschen Zeit habe, irgendwie die Firma wieder unter normalen Bedingungen weiterzuentwickeln. So. Also keine Pandemie und hoffentlich auch keine anderen Katastrophen.
Also da bist du eher mehr wieder Besucher woanders, lässt dich inspirieren, genau. Guckst die Sachen an, genau. Was kann man so machen?
Genau, und dass man auch für nächstes Jahr wieder ein paar neue Konzepte entwickelt, also für 24 und so, da sind wir bei und das ist so ein bisschen, also es ist ein ja, der Konsolidierung, würde ich sagen.
Und wenn jetzt jemand hier mal zuhört, der auch werden einige natürlich Festivalfreunde sein, was würdest du selber, so als weißt du, ein Geheimtipp, wo du sagst, wenn ihr da noch nicht wart, fahrt da mal hin, auch weltweit, also jetzt Coachella ist jetzt zu offensichtlich, irgendwas, was du sagst, das muss man mal gesehen haben?
Das ist eine gute Frage.
Du hast ein Festival Ungarn genannt, schon mal vor ein paar Minuten.
Ach so, das Sziget Festival, das muss man sich, das finde ich sehr schön, ja. Dann gibt es das heißt nicht Electric Love, aber Electric Castle in Rumänien. Das finde ich sehr schön.
Okay. Krass, dass es in Osteuropa so viele gute Sachen gibt.
Ja, es gibt auch viele neue Geschichten. Ich meine, Osteuropa ist schon
auch die entwickeln sich halt und da kommen halt neue Festivals hoch. Und
weil da ist die Welt auch ein bisschen mehr.
Das Segit-Festival gibt schon sehr lange, das Segit-Festival. Aber es gibt eben viele neuere Festivals und das Electric Castle in Rumänien, das fand ich sehr gut. Ja, in Amerika, finde ich, sind die schon alle relativ standardmäßig so. Also wenn man sich die Festivals anguckt, die großen Bonnaroo etc., die sind schon alle sehr standardisiert. So.
Lollapalooza und so war jetzt in Berlin, fand ich auch relativ standardmäßig.
Genau, das ist so, wo ich selber jetzt nicht mehr so ein Interesse habe. Ich finde eben individuelle Festivals schöner. Mhm. Also ich kann zum Beispiel das Pangea Festival, das ist zwar ein relativ kleines Festival, aber das finde ich ist sehr gut gemacht.
Ah, okay.
So, das ist sehr individuell. Ist wahrscheinlich von einer Firma wie FKP Scorpio, die könnten das gar nicht machen, weil es zu detailverliebt ist, sage ich mal. Aber das finde ich ist zum Beispiel ein wunderschönes Festival.
Viele in meinem Umfeld, die machen dieses Garbage oder so in Polen, ist es, glaube ich, oder so.
Oh, das sagt mir nichts. Ja. Das kenne ich jetzt nicht.
Ah, gut. Aber es ist ja okay. Es ist aber gut zu sehen, dass du auch nicht alles bislang kennst.
Ja. Ja.
Okay.
Alles klar.
Ja, vielen, vielen Dank für die. Ich habe jetzt sehr, sehr lange gefragt, weil ich wirklich sehr neugierig bin in der Stelle. Hat mir Bock gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Stories. Alles klar.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Neuer Partner bei uns. i22, eine Digitalagentur, die darauf spezialisiert ist, größere Firmen in ihrem Digitalgeschäft schneller zu machen. Vom Handling großer Websites bis hin zur Entwicklung ganz neuer Apps sorgen die Kolleginnen und Kollegen von i22 für Geschwindigkeit und Verbesserung über die gesamte Customer Journey hinweg. Um das nochmal greifbarer zu machen. Die helfen seit Einführung des iPhones der Deutschen Telekom dabei, noch am selben Abend, wo die neuen iPhones jeweils eingeführt werden in Cupertino, am nächsten Morgen versandfertig zu sein. Also Produktkommunikation, Bestellstrecken, Infrastruktur, all das machen die für die Deutsche Telekom, damit dort die iPhones pünktlich am nächsten Morgen rausgehen können. Und i22 ist präsent beim OMR-Festival am 7. und 8. Mai mit Masterclass und eigenem Stand. Und es geht jeweils darum zu zeigen, wie KI Websites besser macht. Wer also mehr wissen möchte über i22 und vor allen Dingen auch, wer ein kostenloses OMR-Ticket benötigt, schaut nach unter i22.de/OMR. Dort verlosen sie nämlich kostenlose Tickets für unser Festival. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.